HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister, ich wünsche Ihnen frohe und friedvolle Weihnachten, einen Tag voll mit schönen und wenn es geht nur angenehmen Gefühlen. Kulturell werden wir an diesem Feiertag ja ermutigt, uns die Extraportion Zuwendung, Freundlichkeit und Liebe zu leisten und die großen Gefühle dieses Tages zu leben, diesem Fest der Liebe. Denn das tut uns gut, sagt auch der Gefühlsexperte Christian-Peter Dox, mit dem ich gleich sprechen werde. Mein Weihnachtsthema in einer Feiertagsausgabe von Himmel und Erde. Keine Angst vor großen Gefühlen. Es ist das Fest der Feste, Weihnachten. Das ist bei vielen erstmal verbunden mit Stress, beim Einkaufen, beim Organisieren und Planen, denn es soll ja schön werden, gemütlich und harmonisch. Ob das aber auch gelingt, wenn so viele Leute auf Kommando glücklich sein sollen, hat man da nicht zu viele Erwartungen, die vielleicht sogar enttäuscht werden? Meine Kollegin Steffi Mosler hat sich umgehört und herausgefunden, dass es tatsächlich unterm Weihnachtsbaum einigermaßen harmonisch verläuft. Wie das die Familien schaffen, hören Sie selbst.
Die Formel für ein glückliches Weihnachtsfest wie aus dem Werbekatalog ist einfach. Setze bei deiner Verwandtschaft auf Traditionen und mach es genauso wie schon die Eltern oder Großeltern. Dann kann nämlich niemand meckern. Es gibt keine Überraschungen, die manchem sauer aufstoßen, sondern jeder weiß von vornherein, was ihm blüht.
Naja, das lief schon immer in sehr festen Traditionen ab und das ist ja für Kinder immer ganz wichtig und das war einfach auch immer für uns ganz schön und wir machen das heute eigentlich auch immer noch ähnlich. Das fängt immer schon an, ab morgens 10 Uhr ist der Tag durchorganisiert bis abends.
Alles genau getaktet, sagt diese Lauterbacherin. Sogar Plattitüden haben ihren festen Platz.
Und auch so diese Allgemeinplätze, das stößt mir immer wieder auf, wenn man so genau weiß, zu diesem Thema kommt wieder dieser und jener Kommentar, der einfach jedes Jahr da ist.
Wenn man mit Weihnachten an sich nicht viel anfangen kann, aber durch Partnerschaft in einer weihnachtsverrückten Familie landet, sollte man auch hier die Tradition in Ehren halten und einfach mitmachen, sagt Daniele aus Fulda.
Also ich passe mich dann an. Christmette brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber gehe ich halt mit und habe ich ja die letzten Jahre auch gemacht. Aber ich brauche es eigentlich keine.
Dieses Anpassen schätzt seine Partnerin Tamara sehr, denn sie liebt diese Bilderbuch-Weihnachtsfeiertage. Geschenke, Deko, Lichterglanz, einfach alles so, wie es schon immer war.
Bei meinen Eltern, wir haben den 23. meistens den Baum aufgestellt, dann wurde der Baum gemeinsam geschmückt. Am 24. morgens wurde das Krippchen unter den Baum gestellt.
Und dazu die komplette Familie. Schöner kann es für sie gar nicht sein. Bammel, dass an den Festtagen was schiefgehen kann, hat niemand und auch keine großen Erwartungen. Nur, dass es so bleibt, wie es immer war. Auch der Stress, der gehört auch dazu, sagt diese Dreifach-Mama und Dreifach-Oma. Sonst wäre Weihnachten doch nur ein Tag wie jeder andere.
Ja, natürlich. Hektik ist das. Das ist aber im Vorfeld. Man muss eben gut organisiert sein. Man muss sich jetzt schon ausdenken, was isst du am Heiligabend? Bestellen ist eine Organisation. Das stresst mich, aber das ist angenehmer Stress.
Womit wir wieder bei der Tradition wären, die unbedingt gewahrt werden muss und ein Garant für ein glückliches und besinnliches Fest ist. Ganz so wie aus dem Bilderbuch.
Also es ist einigermaßen harmonisch unterm Weihnachtsbaum in den Familien, auch wenn immer sehr viel von Konflikten zu Weihnachten die Rede ist. Die Liebe schreibt man diesem Fest ja zu, das wir jetzt feiern. Weihnachten, das Fest der Liebe, ist es das Fest des Höchsten der Gefühle. Warum ist gerade dieses Fest so gefühlig, so aufgeladen? Denn neben der Liebe tauchen ja auch noch ganz andere Gefühle auf, eben Enttäuschung vielleicht, weil das Geschenk so daneben war oder Trauer, weil die Kinder dann doch nicht über Nacht bleiben wollten, vielleicht auch ein bisschen Angst oder Einsamkeit oder sogar Wut, dass es anderen gut geht und mir vielleicht nicht. All das kann passieren an Weihnachten. Dr. Christian-Peter Dox ist Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik und hat ein Buch über Gefühle geschrieben. Er ist jetzt mein Gesprächspartner. Herr Dr. Dox, Weihnachten, die Vorweihnachtszeit, das zielt alles auf unser Gefühl. Warum ist gerade diese Zeit so aufgeladen?
Naja, weil es eigentlich die Zeit der Familie ist und weil natürlich gerade dann vielen Menschen auffällt, wie sehr familiäre Strukturen zerbrochen sind, wie einsam sie sind, wie allein sie sind. Und was wir halt eben auch sehen, selbst wenn familiäre Strukturen noch bestehen, dass sie oft sehr verlogen sind. Und man sagt immer so, Weihnachten, das Fest der Psychiater, der wird gelogen, wie sonst nie im Jahr.
Ja.
Aber man soll natürlich nicht vergessen, dass die meisten Menschen auch sich freuen auf dieses Fest und natürlich auch sehr glücklich sind an diesen Tagen.
Es werden ja bei diesem Fest traditionell ganz viele Gefühle auch direkt angesprochen, also in der Art, wie dieses Fest inszeniert wird, noch nicht mal so sehr von den Kirchen, die sind da ja noch am zurückhaltendsten, sondern einfach auch von der Industrie, die rund um dieses Fest ist. Aber andererseits heißt es doch immer, wir Menschen tun uns so unheimlich schwer, so Zugang zu unseren Gefühlen zu finden. Wie gehört das eigentlich zusammen?
Naja, auf der einen Seite wird es natürlich kommerzialisiert und wird auch sehr gefordert, dass wir da jetzt gefühlvoll werden in dieser Zeit. Und für uns wäre es natürlich schön, also für uns Therapeuten wäre es schön, wenn man gerade diese Zeit natürlich auch nutzen würde, endlich mal nett zueinander zu sein, was man ja das ganze Jahr über eigentlich nicht ist, und vielleicht wenigstens mal an Weihnachten Gefühle zu zeigen.
Mhm. Sie klingen jetzt gerade nicht hochgestimmt, weihnachtlich hochgestimmt, wenn es um die Gefühle geht. Ist Deutschland ein sozusagen Gefühlsentwicklungsland?
Ja, also es ist insgesamt natürlich ein Gefühlsentwicklungsland, weil wir Deutschen anders als die südeuropäischen Länder mit Gefühlen sehr verkrampft umgehen. Und in Deutschland sind Gefühle entweder verboten oder eben krank. Und das macht es so gefährlich. Nur an Weihnachten, da darf man endlich mal Gefühle zeigen. Und was ich mir natürlich wünschen würde, wenn ich mir ein Weihnachtsgeschenk wünschen darf als Psychiater, dann wäre es toll, wenn wir uns an Weihnachten mal Komplimente machen würden, wenn wir mal positiv miteinander umgehen würden, statt immer nur aufs Negative zu schauen.
Mhm. Und wenn wir sagen, wir tun uns schwer, eigentlich Zugang zu eigenen Gefühlen zu bekommen, wo liegt da eigentlich das Problem? Das ist ja nicht nur eine nationale Sache vielleicht.
Ja, der Grund dafür liegt darin, dass wir halt ein hochfunktionales Volk sind. Wir werden von Kindheit an dazu erzogen, zu funktionieren und nicht auf unsere Gefühle zu achten, sondern wichtig ist nicht, was du willst als Kind, sondern wichtig ist, was du musst.
Mhm.
Das Ganze gipfelt darin, dass Kant damals gesagt hat, der Mensch kommt nicht auf die Welt, um sein Leben zu genießen, er kommt auf die Welt, um seine Pflicht zu tun.
Mhm. Also die Pflicht als... Ja. Die Pflicht als der große Feind eines Lebens, in dem die Gefühle eine Chance bekommen. Das wäre ein Satz, den Sie unterschreiben können.
Vor allen Dingen bei der Geschwindigkeit, mit der wir unsere Pflicht tun. Also es hat sich ja verschlechtert, weil die Geschwindigkeit so hoch geworden ist, dass wir mit dem Funktionieren kaum noch hinterherkommen. Und dann kommt natürlich die Seele gar nicht mehr nach. Und wie es so schön heißt, die Seele geht zu Fuß. Aber die Welt rast weiter.
Gefühle sind keine Krankheit, so heißt das Buch, das Christian-Peter Dox zusammen mit einer Journalistin geschrieben hat. Sie schreiben im Untertitel Ihres Buches, warum wir sie brauchen, die Gefühle, und wie sie uns zufrieden machen. Und Sie sprechen damit, denkt man so, im Grunde nur von den angenehmen. Aber Sie haben jetzt schon auch eher unangenehme Gefühle angesprochen. Brauchen wir die genauso?
Wir brauchen alle Gefühle. Das ist eben auch diese, meiner Ansicht nach, dumme Unterscheidung zwischen negativen und positiven Gefühlen. Traurigkeit ist ein ganz tolles, ein wunderbares Gefühl, weil ich nicht als krank begreife. Angst ist ein wunderbares Gefühl, das das Leben zum Abenteuer macht. Und ich hoffe, dass mir keiner meine Angst nimmt. Und das Irrsinnige ist an dieser Gesellschaft, dass wir immer meinen, das muss immer alles positiv sein, dass wir schon so eine Art Glückszwang entwickeln. Dass immer, auch allein der Satz zum Beispiel, alles gut, eine Katastrophe für mich. Es ist natürlich nie alles gut. Und es ist auch wichtig, dass ich mir das Recht nehme, dass ich traurig sein darf, dass ich ängstlich, dass ich unsicher sein darf. Und ich will nicht immer nur funktionieren müssen. Das ist das Schlimme bei uns in der Gesellschaft. Das fängt an, alles als Krankheit bezeichnet zu werden.
Mhm. Also wenn wir zum Beispiel auch so auf Glück abonniert sind, wenn wir sagen, ich möchte Freude empfinden, dann ist bei Ihnen als Psychiater, Psychotherapeut schon so die Warnlampe ein bisschen am Glimmen?
Ja, weil ich halt denke, mein Gott, hört auf doch immer mit diesem Zwang, glücklich zu sein. Wenn wir erreichen, dass wir zufrieden sind, dann haben wir schon viel erreicht. Und lasst uns die wenigen Glücksmomente, weil, das werden Sie aus eigener Erfahrung wissen, diese schönen kleinen Momente, das ist wirklich Glück. Und das andere ist vielleicht, wenn wir es erreichen, Zufriedenheit. Das Dumme ist, wir sind ein Volk von Unzufriedenen. Wir schauen überhaupt nicht auf die schönen Sachen, und es wäre so schön, wenn wir das wieder hinkriegen würden. Und jetzt vielleicht noch mal auf Weihnachten zu kommen, wenn wir es natürlich gerade Weihnachten schaffen würden, das wäre toll.
Mhm. Also Ihr Wort in Gottes Ohr und Ihr Wort in den Ohren aller, die uns jetzt hören, Herr Dr. Dox. Und wir fangen gleich am besten an, indem wir auch ein bisschen lachen. Herr Dr. Dox, ist es gut eigentlich, wenn man über Gefühle und dass sie zur Geltung kommen sollen, wenn man darüber spricht, dass man sich von Gefühlen übermannen lässt?
Ja, das ist doch mal toll. Und das Interessante ist doch, welche Menschen mögen wir denn auf Anhieb? Das sind die Menschen, die herzlich sind, die Menschen, die die Gefühle nach außen zeigen. Mhm. Und das ist toll, wenn wir den Mut haben, unsere Gefühle wieder zu zeigen und Die Menschen sagen immer, ja, dann bin ich ja verletzbar. Ja, natürlich bin ich dann verletzbar. Das macht den Menschen aus, verletzbar zu sein.
Dr. Christian Peter Dox, vielen Dank für das Gespräch. Er ist Autor des Buches Gefühle sind keine Krankheit. Alles Gute, frohe Weihnachtstage.
Schöne Weihnachten, Herr Hofmeister, gell?
HR Info. Himmel und Erde.
Weihnachten ist das Fest der Liebe. Zum Fest steigt die emotionale Temperatur allüberall und wir inszenieren mehr Gefühle als sonst auf der Bühne unseres Familienlebens. Wir schenken und bereiten Freude, genießen das Miteinander. Und hoffen wir, dass diese großen Gefühle tief empfunden sind und echt. Denn man kann große Gefühle auch nur spielen. Die Bühnen von Oper und Schauspiel sind gerade deshalb so beliebt, weil es dort kunstvoll geschieht.
Von einer Sekunde zur nächsten schaltet Letizia Kropp zurück. Eben noch seelenvoller Gesang, dann im fast nüchternen Ton winkt sie ihre Pianistin weiter. Ein neuer Einsatz, der Wechsel automatisch. Das Gefühl ist wieder da, die Hingabe an den Text. Dazu die Augen weit aufgerissen, Hände, der ganze Körper unterstützt die Stimme. Letizia Kropp ist Sängerin, genauer Mezzosopran. Mit Liedern von Schubert über Bach bis hin zu modernen Sachen tritt die 59-Jährige auf. Gefühl, Leidenschaft, Hingabe, auch schauspielerisches Talent gehört für sie dazu. Das alles braucht sie bei ihren Auftritten vor kleinem Kreis genauso wie in der Oper. Dort in der Opernausbildung, damals waren ihr Part vor allem Hosenrollen, sagt sie, der Hänsel in Humperdings Oper, aber auch die Marceline in Figaros Hochzeit. Man schlüpft in einen anderen Charakter, sagt sie, was dabei hilft, das geschminkte Gesicht, das Kostüm, sagt Letizia Kropp.
Ich habe mich in diesem langen, schönen Kleid als Marceline einfach schon, ich war jetzt nicht mehr die Letizia, ich fing schon an, da hineinzugehen. Und dann geht's wirklich über die Musik. Also die Musik trägt ein die Rolle, die man erarbeitet hat, um dieses Gefühl, um das es geht, hinüber zu transportieren.
Identifikation mit der Rolle und mit einem Liedtext, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, schränkt Letizia Kropp ein. Es gibt eine Grenze. Die Kindertotenlieder von Gustav Mahler hätten sie am Anfang, als junge Mutter auch, zu echten Tränen gerührt. Das Singen war fast unmöglich.
Und da hat meine Lehrerin gesagt, ja, das ist normal, das ist auch richtig. Wenn du aber da über den Punkt kommst, wirst du irgendwann nicht mehr weinen müssen. Ich habe dann diese Lieder auch singen können, ohne dass ich selbst in dieser betroffenen Rolle war und es auf mich bezogen habe, sondern wirklich dann diese Person war, die sagt zum Beispiel, ach, die Kinder, sie sind nur ausgegangen, sie werden doch gleich wiederkommen.
Noch heute, nach einer langen Zeit als Sängerin, passiere ihr das immer wieder mal. Manchmal hilft ihr, dem Text nicht zu erlauben, sie emotional zu berühren, aber das kostet viel Kraft, denn Gefühl, Leidenschaft, Pathos müssen ja trotzdem rüberkommen.
Kunstvoll inszeniert, die großen Gefühle. Susanne Schierwarte hat uns das nahegebracht. Es ist Weihnachten und wir wünschen uns den Frieden an Weihnachten in unseren Familien und in allen unseren Beziehungen. Denn nicht umsonst heißt Weihnachten das Fest der Liebe. Es geht also um das Höchste der Gefühle und zu Weihnachten erlauben wir uns das. Nicht nur die großen Gefühle, sondern auch eine Portion Kitsch. Und das ist auch gut so, wenn es klingelt, es flötet, es blinkt, es glitzert. Weihnachten sollte ja ein besinnliches Fest sein, aber wir lassen eben auch den Kitsch an diesen Tagen hochleben. Warum sind wir in unserer Gefühlswelt gerade in dieser Zeit so offen für Kitsch? Max Scharnick ist Schriftsteller und leitet bei der Süddeutschen Zeitung die Stilredaktion. Er hat über den Kitsch an Weihnachten geschrieben unter der Überschrift »Ihr Kitschkugeln kommet«. Herr Scharnick, wie sieht's in dieser Zeit eigentlich bei Ihnen aus? Sind Sie auch Kitsch-Fan?
Also das variiert von Jahr zu Jahr, glaube ich. Dieses Jahr bin ich wieder eher auf der Kitschseite unterwegs, würde ich sagen, ja.
Was heißt das? Was kommt dann alles raus?
Ach, das ist einfach, wie bei den meisten wahrscheinlich, fängt man dann an, Kisten zu öffnen und zwar auch alte Kisten, die irgendwie schon immer in der Familie hin und her fuhren und freut sich eigentlich an den Sachen, die da rauskommen, weil man das meiste ja auch schon wieder ein bisschen vergessen hatte. Mhm. Und was man dann so entdeckt und was sozusagen an diesen Stücken eigentlich mit dranhängt, also Erinnerungen, altes Kerzenwachs von irgendwelchen Weihnachten, weiß ich nicht, in den 70er Jahren oder so, was irgendwie die Eltern oder die Großeltern noch hatten, das irgendwie macht einem das ja schon ein bisschen warm ums Herz.
Warm ums Herz, sagen Sie. Ja, was sind denn das für Gefühle, die da kommen? Oder warum freuen wir uns dann eigentlich, wenn wir diesen alten Schamott sehen? Vielleicht sogar die gebügelten Lamettas von früher. Haben Sie die noch?
Die habe ich nicht mehr. Die gab es ja ganz früher mit richtigen Bleikern tatsächlich. Deswegen konnte man die immer wieder erwärmen und ausbügeln sozusagen.
Hm. Aber lebensgefährlich.
Genau, klingt jetzt nicht mehr ganz zeitgemäß. Ich glaube, wir gönnen uns einfach am Ende des Jahres dann halt auch mal so ein gewisses Zeitfenster, in dem wir ein paar Sachen zulassen, die wir uns sonst verkneifen. Also das gibt ja mehrere Anzeichen dafür rund um dieses Fest. Also man fährt nach Hause, man freut sich auf den Familientrubel. Das ist ja unterm Jahr auch nicht immer unbedingt der Fall. Man macht alles mit, man singt, man isst viel zu viel irgendwie, also auch da lässt man sozusagen die Kontrolle sausen und deswegen genehmigt man sich eben auch, glaube ich, einfach so ein bisschen die Erlaubnis, dass man den Kitsch da gut finden kann, was man sonst unter dem Jahr natürlich tunlichst vermeidet.
Haben Sie sich eigentlich mal überlegt, wie man Kitsch definieren könnte?
Naja, Kitsch ist einfach immer ein bisschen over the top, würde ich sagen, bei allen Sachen. Also wir leben ja in einer Zeit, in der Minimalismus und Understatement ganz, ganz wichtig geworden sind. Das sieht man in der Mode, aber auch in dem Einrichtungsstil. Natürlich das ganze Skandinavische ist ja eigentlich immer weniger. Und Kitsch ist ja das Gegenteil. Kitsch ist bunt, überladen, überromantisch sozusagen, ein bisschen zu leicht zu durchschauen, alles irgendwie. Also ja, das würde ich sagen, Kitsch ist einfach immer ein bisschen mehr, als man eigentlich verdauen kann.
Ist Kitsch eigentlich kindlich? Sind Kinder kitschig von Haus aus?
Ja, Kinder sind ja zumindest nicht cool erstmal irgendwie. Also Kinder verstehen ja nicht, warum man nicht ganz bunt oder ganz überladen irgendwie was machen sollte eigentlich. Also ich glaube, Kinder sind schon kitschig, aber auf eine gute Art und Weise, nämlich eine unvoreingenommene Weise. Viel hilft viel sozusagen. Also das glaube ich schon, ist was Kindliches, ja.
Blicken wir nochmal sozusagen im großen Rund auf die Gesellschaft. Wie ist Ihre Diagnose? Werden wir kitschanfälliger oder kitschbedürftiger?
Naja, also das ist, glaube ich, so ein Trend, den wir natürlich schon seit ein paar Jahren beobachten, dass sich die Menschen unheimlich in was Authentisches, Einfaches, auch Heimatverwurzeltes irgendwie wünschen und gerade an Weihnachten noch mehr. Also hier in München zum Beispiel stürmen alle gerade die Weihnachtsmärkte außerhalb, die also noch ein bisschen ehrlicher sind vermeintlich und irgendwie in Wäldern oder am Berg stattfinden und man hat schon eine wahnsinnige Sehnsucht nach so einem richtigen romantischen Weihnachten, kommt mir vor, und auch dieser ganze Landlusttrend und so weiter und das selber machen, also das spielt schon alles mit rein, Plätzchen werden wieder verstärkt gebacken, also das, ja, ich glaube, dass gerade in dieser komplexen Welt, wo alles mit Touchscreen und so weiter funktioniert, ist halt Weihnachten auch ein Fest des Ehrlichen und des Handanlegens und irgendwie Zusammenkommens, also ein bisschen ein analoges Aufbäumen nochmal. Das habe ich schon das Gefühl.
Weihnachten herrscht Kitscherlaubnis und das ist auch gut so, sagt Max Scharnick, Schriftsteller und Experte eben dafür. Er hat einen wunderbaren Text dazu geschrieben für die Süddeutsche Zeitung. Und ich habe mit ihm gesprochen in München. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Einsichten.
Ja, danke, gerne.
HR Info, keine Angst vor Gefühlen. Das ist unser Weihnachtsthema hier in Himmel und Erde. Es gibt ja in der Psychotherapie eine Weisheit, die lautet, wo der Angst ist, ist der Weg. Offenbar können wir als Persönlichkeit besonders dort wachsen, wo wir Widerstände haben und uns selbst herausfordern lassen müssen, welche Gefühle, welche großen Gefühle dann jenseits der Angst als Belohnung warten, kann man in einer Kletterhalle beobachten. Steffi Mosler hat dafür allerdings nicht einen normalen Kletterkurs besucht, sondern einen für Menschen mit Handicap. Ob MS, Schlaganfall oder Schädel-Hirntrauma, Menschen klettern dort mit diesen Einschränkungen und sie machen große Erfahrungen.
Jetzt hältst du dich auch wieder am Knoten fest. Ich hab dich. Füße gegen die Wand und runter geht's.
Geschafft. Silas strahlt vor Erleichterung, dass er gleich diese 7-Meter-Wand packen würde. Heute, bei seiner ersten Klettertherapiestunde, hätte er niemals für möglich gehalten.
Das war gut. War ganz schön anstrengend wegen dieser Schräge, aber es ging. Also mir hat das richtig Spaß gemacht, also da hochzuklettern. Also ich dachte, dass ich vielleicht abstürze, aber dann ging es trotzdem.
Der 21-Jährige hat eine Zyste in seiner linken Gehirnhälfte. Dadurch hat er massive Konzentrationsschwierigkeiten. Sich an der Wand zurechtzufinden, Bewegungsabläufe zu koordinieren, ist eine wahre Meisterleistung, lobt ihn Ergotherapeutin Sandra Dörr.
Er macht das gut, hat auch keinen Respekt vor der Höhe. Koordination, Muskelkraft, Gleichgewicht wird auch hier abgefordert, aber hier ist es nicht entscheidend, ob ich das jetzt besonders gut ausgeprägt habe. Ich kann hier nicht fallen, nicht umkippen.
Es gibt Patienten, von denen sie behauptet, dass sie in der senkrechten, sprich an der Wand, besser zurechtkommen als in der waagerechten, also auf dem Boden. Ronny ist so einer. Nach einem Unfall 2008 mit einem schweren Schädelhirntrauma und etlichen Knochenbrüchen hat dem heute 33-Jährigen niemand mehr viel zugetraut. Schon gar nichts Sportliches.
Wenn ich an der Wand stehe, dann zieht man mir es nicht an. Ich kletter einfach drauf los. Ich nehme alles mit, egal ob es Drahtseil ist oder sonstigen. Ich denke halt nicht mehr nach. Ich kletter einfach drauf los. Und das ist gut so. Ich bin froh, dass die Sandra mich auf die Idee gebracht hat.
Und schon ist er wieder an der Wand. Gesichert und unter den wachsamen Augen seiner Therapeutin. Die sagt, Klettern geht immer, egal welche Krankheit zugrunde liegt.
Für uns war das immer ganz, ganz wichtig, Menschen, die sonst keine andere Sportart ausüben können, egal ob die ein körperliches oder ein psychisches Handicap haben. Aber es gibt keinen Leistungsanspruch. Bei uns muss jetzt niemand hoch hinaus. Aber es passiert ganz automatisch, dass die Patienten natürlich den Ehrgeiz entwickeln und auch ganz nach oben wollen.
An der Wand lernen die Patienten auf sich selbst zu hören. Passieren kann nichts und mit ein wenig Übung geht es ganz schnell auch für sie wieder hoch hinaus.
Die Kletterhalle als große Gefühlswelt, auch für Menschen mit Handicap in der sogenannten Kletttherapie. Das ist ein großes und umfangreiches Programm, das auch der Deutsche Alpenverein in seinen Kletterhallen betreibt und ein vorbildliches Projekt, diese großen Gefühle des Kletterns auch Menschen nahezubringen, die von sich aus und alleine diese Erfahrungen nicht machen könnten. HR Info am Weihnachtsmorgen. Es ist ja das Fest der Gefühle und Gefühle zeigen, Freude, Anteilnahme, Ärger. Das ist heutzutage im Internet ja ganz einfach. Denn da gibt es diese netten, kleinen, gelben Gesichter, die Smileys. Eigentlich heißen sie Emojis. Die verschicken wir ja täglich, wenn wir ein Smartphone haben oder in den sozialen Netzwerken bei Facebook oder was immer unterwegs sind. Aber Augen auf im Datenverkehr. Viele von diesen Emojis benutzen wir falsch. Simon Rustler aus dem hr-Info-Team. Was kann ich denn da falsch machen?
Also zu einer Beerdigung zum Beispiel das weinende Gesicht verwechseln mit dem, das Tränen lacht. Das ist tatsächlich sehr peinlich. Emojis sehen sich manchmal einfach sehr ähnlich. Ja, es gibt zum Beispiel eins, das schaut so frech so. Der rechte Mundwinkel geht so leicht nach oben, so ein Na Klaus, hier, hast du heute Abend schon was vor? Ja. Aber viele benutzen das als trauriges Gesicht. Mein Vater zum Beispiel, der schickt mir das ständig, immer im falschen Kontext. Ich habe es ihm aber auch noch nicht gesagt, muss ich zugeben.
Ja, meine Kinder würden sagen, Senioren entdecken das Internet. Welche Emojis werden denn da am häufigsten missverstanden?
Ich glaube, das Problem ist, es gibt über 1000 Stück, ja, in verschiedenen Hautfarben und es werden regelmäßig mehr. Bald kommt zum Beispiel ein Tyrannosaurus Rex dazu. Und klar, bei so einer Anzahl kann schon einiges schief gehen. Viele benutzen zum Beispiel ein Smiley mit so einer Träne, die seitlich an der Nase herunterläuft, als Gefühl traurig. Heißt aber eigentlich schlafen. Die Träne ist der Rotz, der beim Schlafen anscheinend aus der Nase läuft, bei wem auch immer, ja. Oder was anderes, zwei Hände aufeinander liegend. Da denken ganz viele, das sei so ein, hier so ein High Five, so ein Abklatschen. Ist in echt aber eigentlich gefaltete Hände, also vielleicht eher sogar beten.
Oh Mann, da kann man ja einiges missverstehen. Wieso ist das eigentlich so? Warum verstehen wir viele Emojis einfach falsch?
Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass Emojis erstmal aus Japan kommen. Also da kommen sie eigentlich her. Das Wort Emoji, ja, klingt sogar schon so ein bisschen japanisch. Das ist auch eine Wortschöpfung aus dem Japanischen. Hände falten und verbeugen machen Japaner sehr häufig. Das ist die Begrüßung dort. Die wissen halt einfach, das ist kein High Five, das ist kein Abklatschen. Außerdem sind diese ganzen Emojis nicht lizenzfrei. Das heißt, jeder Handyanbieter muss sich irgendwie mal eigene designen. Es gibt einfach nicht die Emojis. Es gibt zwar einen Katalog, da können sich die Anbieter dran bedienen, aber die müssen es trotzdem eigens designen. Und zur Not, ja, wenn man irgendwie nicht weiß, was man machen soll. Einfach normales, lächelndes Gesicht, das geht immer. Und das Schöne am Internet, richtig und falsch gibt es sowieso nicht. Es ist völlig egal, was sich irgendwelche Designfirmen ausdenken, weil entscheidend ist am Ende, was die Menschen draus machen.
Gefühle zeigen, das ist gut, aber man sollte eben auch die Regeln beherrschen. Da kann auch im Internet das ja mehr denn je die Freundlichkeit besonders braucht, einiges schiefgehen. Das war die Feiertagsausgabe von Himmel und Erde am ersten Weihnachtsfeiertag. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Festtag voller freudiger und heimatlicher Gefühle im Kreis Ihrer Lieben.